Opfer sein bedeutet, dass man in Situationen gesteckt hat, die erniedrigend waren, die beschämend waren, die extrem ängstigend waren und die einen der Kontrolle beraubt haben.
Opfer ist man während der Straftat, während des Geschehens. Aber nicht immer. Ich würde mich heute niemals als Opfer bezeichnen und ich wäre im Übrigen, glaube ich, auch stinksauer, wenn mich irgendjemand so nennt.
Das ist halt einfach nur bei uns der Ersatz für das Wort Loser, Verlierer, sowas gewesen. Ehrlich gesagt, ich habe auch keinen Heiligenschein über den Kopf oder so. Ich habe natürlich auch in der Schule das Wort Opfer manchmal einfach so benutzt, ohne wirklich nachzudenken.
Ich bin im April 2009 von einem Gefangenen, der auf meiner Abteilung, ich war Leiterin einer sozialtherapeutischen Abteilung, der Gefangene war dort also in meiner Betreuung unterstellt sozusagen. Und der hat mich als Geisel genommen, über viele Stunden vergewaltigt, mit dem Messer verletzt. Und ja, das war der Moment, wo ich Opfer geworden bin und was dann im Ergebnis auch dazu geführt hat, dass ich nicht mehr im Gefängnis und auch nicht mehr als Psychologin arbeite.
Susanne Preusker sitzt in der Küche ihrer Dachgeschosswohnung am Holztisch. Die Brille hat sie in die langen blonden Haare geschoben. Die Balkontür steht offen. Es ist ein freundlicher Sommertag. Susanne Preusker berichtet über 7 Stunden Folter, die ihr Leben aus den Angeln gehoben haben. Im Hochsicherheitstrakt der Bayerischen Justizvollzugsanstalt Straubing hat sie ein verurteilter Mörder und Sexualstraftäter vergewaltigt und ihr Leben bedroht. Die Nachricht von der Geiselnahme flimmerte bundesweit über die Bildschirme. Susanne Preusker war ein öffentlich bekanntes Gewaltopfer. Heute kann sie davon ruhig berichten. Nach der Tat war das ganz anders.
Ich habe mich geschämt, ich habe mich opfertypisch schuldig gefühlt. Ich hatte Angst, Angst, so ganz, ganz beherrschendes Thema über lange, lange Monate danach. Ich hatte dann, also je mehr Zeit dann auch verging, so eine Unsicherheit, wie es überhaupt weitergehen sollte. Also ich war vormals so die relativ erfolgreiche Psychologin, war jetzt plötzlich, saß ich hier in der Wohnung, konnte nicht mal mehr in den Supermarkt fahren, konnte die Wohnung nicht verlassen, von Panikattacken geschüttelt und natürlich dann auch dieses Gefühl, ja, wie geht's denn jetzt weiter, ne? Was soll denn jetzt aus deinem Leben werden? Da war ich etwa 49.
Susanne Preusker wollte 10 Tage später heiraten. Noch unter Schock sagte sie zu ihrem Zukünftigen, jetzt kannst du mich ja nicht mehr heiraten. Jetzt erst recht, antwortete ihr Mann. Bis heute erinnert sich Susanne Preusker an ihren verzweifelten Satz.
Die Frau, die ihn damals gesagt hat, ist wirklich dieser Gedanke war, du bist beschmutzt, du bist zutiefst befleckt. So kann dich doch nicht allen Ernstes ein anderer Mann wollen. Da hängt dran, was macht eine Vergewaltigung mit einer Frau? Da hängt immer noch dieser Gedanke dran, naja, vielleicht hat sie es ja auch selber provoziert, daraus wieder diese Schuldgefühle und so weiter.
Es wirft sofort die Frage auf, hätte es vermieden werden können? Hätte die Person sich anders verhalten müssen? Das heißt, was ist ihr Anteil an dem, dass sie Opfer geworden ist? Ja? Und eben die Frage, hat sie nicht auch selber Schuld daran? Und das Interessante ist, dass das genau eine Korrespondenz hat auf der Seite der von Gewalt Betroffenen selbst. Weil diese Fragen stellen sich die von Gewalt Betroffenen selbst ja auch.
Die Soziologin Barbara Kavemann forscht seit über 4 Jahrzehnten zu Gewalt im Geschlechterverhältnis.
Willst du jetzt wirklich allen Ernstes Kopf nach unten, Schultern hochgezogen durch dein Leben schreiten? Hast du irgendwas verkehrt gemacht, was das rechtfertigt? Da habe ich gesagt, nee, wenn sich hier einer zu schämen hat, ist es verdammt nochmal der Täter.
Susanne Preusker wollte dem Täter, der später zu fast 14 weiteren Jahren Haft und Sicherungsverwahrung verurteilt wurde, keine Macht über ihr Leben geben. Und sie bekam die passende Unterstützung von Familie und Freunden.
Am meisten hat mir geholfen, wenn sie mich behandelt haben wie die alte Suse, wie einen gesunden Menschen. dieses so tun, als sei alles wie immer, das sei alles völlig normal, das hat mir wahnsinnig geholfen in der Situation. Also die Menschen haben mich nicht pathologisiert.
Das gängige Klischee eines Gewaltopfers, einer vergewaltigten Frau, eines gefolterten Menschen, eines missbrauchten Kindes, sieht anders aus. Barbara Kavemann.
Opfer leiden und Opfer sind schwach. Deswegen will ja auch niemand Opfer sein. Vor allem die Jungs und die jungen Männer, die wollen nun mal schon gar nicht Opfer sein, weil als schwach möchte man gar nicht dastehen. Aber ich kenne das aus der Interviewforschung auch sehr gut, dass junge Frauen oder Frauen im gestandenen Alter mir sagen, ich bin nicht das typische Opfer. Ich bin kompetent, ich habe mein Leben im Griff, ich mache meinen Beruf, ich regle meine Familie und ich bin nicht auf den Mund gefallen und ich kann meine Interessen vertreten. Und deswegen glaubt mir niemand, dass mir das in meiner Kindheit oder Jugend passiert ist, weil alle denken, ein Opfer müsse jetzt hier auf allen Vieren entlangkriechen, völlig gebrochen sein und um Hilfe bitten.
Und irgendwann wollen wir von dir nichts mehr hören. Diese Geschichte, die interessiert uns eine Weile, die du hattest, aber dann ist auch gut. Dann geh in die Versenkung, halt die Klappe und fall nicht mehr negativ auf.
Das heißt, im Grunde können es die Opfer nie jemandem recht machen. Man kann ihnen so oder so einen Strick draus drehen. Wenn sie nicht leiden, sind sie keine Opfer. Wenn sie leiden, gehen sie anderen auf die Nerven.
Es gibt noch andere Verhaltensweisen, die Opfer nach gängiger Meinung nicht an den Tag legen dürfen. Sie sollen nicht zu selbstbewusst auftreten und keine Kritik an ihren Rettern üben. Susanne Preusker dagegen ging in Talkshows. Sie schrieb ein Buch und sie kritisierte den Einsatz der bayerischen Polizei, deren Sondereinsatzkommando nicht einschritt, bis der Täter von alleine aufgab. Insgesamt, sagt sie, hat sie gute Erfahrungen gemacht. Aber ihre Äußerungen zu den Sicherheitsvorkehrungen in der JVA brachten ihr den Ruf ein, eine Nestbeschmutzerin und von ihrem Mann aufgehetzt zu sein.
So habe ich es empfunden, ne? Dass es in weiten Kreisen Bayerns deutlich, deutlich lieber gesehen worden wäre, wenn ich eben danke, danke, danke. Also ich hätte das nicht mit dem Personennotrufsystem anprangern dürfen, geschweige denn den Polizeieinsatz und so. Das passte nicht so wirklich ins Bild.
Susanne Preusker wehrte sich vehement dagegen, von anderen in die Opferschublade gesteckt zu werden. Im Februar 2018 starb sie durch Suizid. Edel sei das Opfer, hilflos und gut. Diese Abwandlung eines Goethe-Zitats war vor Jahren das Motto einer Berliner Fachtagung zum Thema. Es beschreibt treffend, wie Opfer in die Ecke verwiesen werden, die die Gesellschaft ihnen zuweist. Aber welchen Zweck erfüllt dieser Ausschluss aus der Gemeinschaft? Und welche Rolle spielt er für die Gewaltprävention?
Wir haben da einfach ein bestimmtes Bild, wie ein Opfer zu sein hat. Und das große Problem ist, dass die wenigsten von Gewaltbetroffenen diesen Opferklischees auch wirklich entsprechen. Wenn ein Kind misshandelt wird oder Jugendliche misshandelt werden oder wenn sie auf längere Frist sexueller Gewalt ausgesetzt sind, verändert sie das in dem Sinne, dass sie darunter leiden, dass sie Verhaltensweisen entwickeln, die sich ihre Umwelt oft nicht erklären kann, dass sie schwierig werden, wie dann immer gesagt wird, weil Trauma Menschen verändert und Gewalt Menschen verändert. Und dann sind sie nicht mehr die lieben kleinen Kinder, sondern dann sind sie schwierige, auffällige Kinder, zum Teil aggressive Kinder, ja, oder extrem zurückgezogene Kinder, dann sind sie nicht normal. Und dann fallen sie nicht unter die Kategorie des unschuldigen Opfers.
Opfer können unsympathisch, beleidigend, hinterhältig oder gewalttätig sein. Das rechtfertigt nicht die Verbrechen, die ihnen angetan wurden. Diese Uneindeutigkeit muss eine Gesellschaft aushalten. Das gilt umso mehr mit Blick auf die nationalsozialistische deutsche Vergangenheit. Ein gewalttätiger Alkoholiker, der seine Frau auf den Strich schickte und in der Nazizeit als sogenannter Asozialer ins Konzentrationslager kam, war Gewalttäter und Opfer. Eine jüdische Mutter, die ihre Kinder misshandelte und als Jüdin deportiert wurde, war eine miserable Mutter und Opfer. Allerdings, Betroffene der NS-Verbrechen mussten einen umgekehrten Kampf ausfechten. Die deutsche Nachkriegsgesellschaft hat sie nicht in Opferklischees gepresst, Sie hat ihnen den Opferstatus im Gegenteil lange abgesprochen und damit auch jede Entschädigung.
Die Opfer des Naziregimes hatten es mit einer Tätermehrheit in der Gesellschaft zu tun und mit einer Tätermehrheit, die das Tätersein oder Täter geduldet oder unterstützt zu haben, weitgehend verleugnet hat. Und wo nach Kriegsende absolut eine gesellschaftliche Verleugnung vorherrschte, ja, das ist so gewesen, Schlussstrich, wir müssen nach vorne schauen.
Nur die Betroffenen selber können entscheiden, wie sehr oder wie lange sie sich als Opfer fühlen und wie sehr nicht. Das ist ihr individuelles Empfinden. Zuschreibungen an Opfer sind in der Gesellschaft allerdings fest zementiert. Ihre Ausgrenzung hat der amerikanische Soziologe Irving Goffman beschrieben.
Dieses soziale Stigma, was pauschal immer Opferstigma genannt wird, das hat eine starke gesellschaftliche Funktion, nämlich genau das, die einen von den anderen zu unterscheiden. Die Stigmatisierten zu unterscheiden von denen, die sagen, nein, ich gehöre nicht dieser stigmatisierten Gruppe an. Mir ist das nicht passiert und mir wird das auch nicht passieren. Das sind andere, denen das passiert. Das heißt, es sind Mechanismen von Selbstschutz der Mehrheit, die sich gegen die Minderheit richtet. Dieses sich abgrenzen ist genau das, was für die Betroffenen von Gewalt so ungemein kränkend und schädlich ist.
Die soziale Ausgrenzung, so der Soziologe Goffman, fördert den Zusammenhalt der Gesellschaft. Insofern braucht sie die anderen, die Opfer. Sie stabilisieren das System. Das Opferstigma macht es den Betroffenen schwer, offen über die erlittene Gewalt zu sprechen. Die Tabuisierung von Übergriffen oder ihr Benennen im engen Rahmen vorgefasster Meinungen aber verhindert, dass Entstehung und Mechanismen von Gewalt begriffen werden. Und das blockiert wirksame Prävention. Dieses soziale Ausgrenzen negiert auch die Möglichkeit, dass die Betroffenen sich aus der Opferrolle befreien.
Es geht ja von Gewaltbetroffenen sehr häufig eben genau darum, irgendwie klarzumachen, ich war Opfer in dieser Situation oder in dieser Zeit meines Lebens, aber jetzt bin ich es nicht mehr. Das ist für mich vorbei, auch wenn ich immer noch darunter zu leiden habe, ja, aber ich lebe jetzt ein anderes Leben. Das ist ja der ganz starke Beweis dafür, es geschafft zu haben, dass es vorbei ist. Wohingegen Opfer so etwas ist, was einem relativ klebrig immer anhängt.
Ich heiße Elena, bin 25 Jahre alt und ich komme aus Albanien. Ich bin mit meinem Ex-Freund hier gekommen und für ein besseres Leben. Und, aber leider war nicht so. Wir hatten kein Geld mehr. Und meine Ex-Freundin dann hat gesagt, dass ich muss in Puff arbeiten, als Prostituierte arbeiten. Und ja, und ich habe das fast 3 Monate gemacht, aber nicht jeden Tag. So.
Helena mit den offenen braunen Haaren wirkt lustig und quirlig. Helena ist alles andere als ein Luxusopfer. Als ihr damaliger Lebensgefährte sie zwang, im Bordell zu arbeiten, hatte sie keine Freundinnen, die sie unterstützten, sondern in Albanien einen Vater, der bereits einmal versucht hatte, sie mit einer Axt zu erschlagen. Undenkbar, zu ihrer Familie zurückzukehren. Sie blieb in Deutschland bei dem Mann, der manchmal nett war, manchmal zuschlug und ihren Verdienst kassierte.
Beispiel, wenn ich in einem Tag verdiene 200 Euro, dann musste ich 100 geben und 100 für mich. Aber 100 meine, ich musste kaufen zum Essen oder Kleidung oder Sachen für Arbeit. Ich musste auch Miete bezahlen. Manchmal, ich habe nur gearbeitet, nur für diese Zimmer zu bezahlen und kein Geld für mich.
Körperverletzung und Zuhälterei gehen auf das Konto des albanischen Freundes. Möglicherweise erfüllen die Ausbeutung und das Ausnutzen von Helenas schutzloser Lage auch den Straftatbestand des Menschenhandels. Den Mann bei der Polizei anzuzeigen, schien Helena aber zunächst sinnlos.
Okay, ja, ich könnte auch früher bei der Polizei, aber ich habe das nicht gedacht und so. Weil immer mit dieser Angst. Hey, ich gehe bei der Polizei, aber dann, was macht die Polizei? Schickt mich in Albanien sofort. Und dann, was mache ich da? Und die finden sowieso, wenn ich gehe jetzt in Albanien, die finden mich.
Als Helena schließlich doch die Polizei um Hilfe bat, brachten die Beamten sie zu Agisra. Agisra ist eine Beratungsstelle für Migrantinnen und Flüchtlingsfrauen in Köln. Beshit Najafi arbeitet hier seit 23 Jahren. Sie hat schon viele Frauen wie Helena unterstützt. Selten gehen sie sofort zur Polizei, selbst wenn sie es könnten. Und das passt nicht zu dem Bild, das die Medien von Zwangsprostituierten zeichnen.
Die Bilder, die auch Medien produzieren, die sind gefesselt, ständig vergewaltigt und ständig geschlagen. Das entspricht nicht der Realität der großen Gruppe dieser Frauen. Und deswegen, die sind auch in ihren Köpfen so. Und das heißt, warum ist sie nicht vorher rausgegangen? Warum bleibt sie jetzt 6 Monate, 7 Monate in dieser Situation? Und warum jetzt, erst jetzt?
Helena hat 2 Monate im Frauenhaus verbracht. Dann hat sie eine Wohnung gefunden und einen befristeten Aufenthaltstitel bekommen.
In dieser Zeit, ich habe fast jeden Abend geweint. Jeden Abend. Nicht nur, weil was ist mit mir passiert hier, aber auch wegen meiner Familie. Auch, weil warum bin ich alleine? Warum hat meine Familie nicht auf mich aufgepasst? Und ich habe jeden Abend geweint, jeden Abend. Aber dann denke ich, warum soll ich weinen? Die wollen sowieso nichts mit mir zu tun haben. Und die Zeit kann ich nicht zurück
drehen.
Ja, weil was ist passiert, ist schon passiert. Aber ja, jetzt bin ich stark geworden. Ich habe keine Angst mehr. Und ja.
Helena besucht einen Deutschkurs, hat zunächst in Teilzeit als Helferin in einem Altersheim gearbeitet und dann eine Ausbildung zur Altenpflegerin begonnen. Sie lacht gerne.
Aber ich habe viel gekämpft, aber das war nicht so einfach, weil ich konnte nicht Sprache und langsam habe ich... Okay, 100%, mein Deutsch ist nicht so perfekt, aber ich versuche. Ja, und das war nicht leicht.
Es ist noch lange nicht alles gut in Helenas Leben. Aber sie hat Lebensmut und Ziele. Sie passt nicht ins Opferklischee.
Wenn eine Journalistin oder ein Journalist bei uns anruft und dann ich erzähle, die Frau nicht so in einer extremen Situation ist und doch braucht auch Aufmerksamkeit in den Medien, die wollen das nicht.
Beshit Najafi empört die Haltung vieler Medien. Opfer sind gut für Auflage, Einschaltquoten, Klicks. Opfer sind auch hier wieder die anderen, die Ausgestoßenen. Wenn besonders brutale Gewaltszenarien gemalt werden, hat das weitreichende Folgen.
Die Gefahr ist erstmal die Stigmatisierung von all diesen Frauen, erstens. Und zweitens, wenn andere Frauen, die nicht in so einer extremen Situation sind und Hilfe brauchen, wird nicht geholfen mit dieser Begründung, sie ist nicht Opfer. Die Opfer sind die, die in der extremen Situation sind und sie ist nicht Opfer, dann braucht unsere Hilfe nicht und das hat sie freiwillig gemacht und selber schuld.
Das hat auch Konsequenzen für die Unterstützung, die Frauen wie Helena zusteht. Vor allem bei der Ausländerbehörde wird es dann schwierig, eine Aufenthaltsmöglichkeit für die Klientinnen zu bekommen. Und die Mitarbeiterinnen von Agisra treffen oft auf bohrende Fragen.
Wenn sie betroffen und Opfer ist, warum kämpft sie nicht gegen diese Täter und warum macht keine Anzeige, warum nicht zusammenarbeitet mit der Strafverfolgungsbehörde? Im Einzelfall müssen wir sehr viel kämpfen.
Gewaltopfer sollen sich an die gesellschaftlichen und behördlichen Vorstellungen anpassen. Bei Migrantinnen in der Sexarbeit heißt das, sie müssen entweder binnen 3 Monaten ausreisen oder in einem Strafverfahren gegen die Täter aussagen. In dem Fall droht ihnen spätestens nach Ende des Prozesses die Abschiebung, sofern sie nicht einen Asylantrag stellen oder aus einem EU-Staat kommen. Opfer sind in solchen Strafverfahren in erster Linie eines: Beweismittel. Dennoch wird von ihnen oft erwartet, dass sie dankbar sind für alles, was ihnen angeboten wird, ob es in ihrem Sinne ist oder nicht. Das kommt auch in Beratungsstellen vor.
Ich weiß, dass natürlich sehr paternalistische Haltung innerhalb der Beratungslandschaft gibt. Ja? Das heißt, ich entscheide und was ich gut finde, dann musst du machen. Und wenn du nicht machst, dann bin ich beleidigt und bin ich nicht mehr da für dich.
Aber diese Haltung spiegele diejenige der Ausbeuter wider. In beiden Fällen zählen die Wünsche der Betroffenen nicht, sondern andere entscheiden für sie und machen sie zu ihren Objekten. Darum sind reißerische Schlagzeilen über Frauen als Ware so verheerend und das Bild der gebrochenen, willenlosen Opfer so fatal.
Sie entscheiden. Und was sie entscheidet, das ist ihr Leben. Und wenn am Ende vielleicht andere Entscheidungen trifft, die aus meiner Sicht für sie nicht gut ist, trotzdem akzeptiere ich und sage ich, sie sind Akteure, sie sind Subjekt und sie entscheiden, wenn sie darunter leiden, sie leiden, wenn sie glücklich sind, sie sind glücklich. Das ist alles nicht meine Aufgabe zu beurteilen.
An einem brütend heißen Sommerabend sitzen in Köln die Heroes zusammen. Ein halbes Dutzend junger Männer, die sich gegen Unterdrückung im Namen der Ehre und für Gleichberechtigung engagieren. Sie sind 19 oder 20 Jahre alt und sie oder ihre Familien kommen aus der Türkei, dem Libanon, Pakistan und Ruanda oder, wie ihr Gruppentrainer, aus Marokko. Ein Projekt, das es mittlerweile in mehreren deutschen Städten gibt, hochgelobt und vielfach preisgekrönt. Und dem gleichwohl eine dauerhaft verlässliche Finanzierung fehlt. Das Besondere an den Heroes, sie diskutieren mit Gleichaltrigen über Geschlechterrollen, über Unterdrückung und Rechte von Männern und Frauen. Dadurch sind sie besonders glaubwürdig und weil sie selber sich während ihrer einjährigen Ausbildung entwickelt haben, erzählen Samet und Alper.
Zum Beispiel war ich früher dagegen, wenn ich zum Beispiel eine Freundin hatte, dass sie feiern geht. Weil ich halt im Kopf diesen Bild hatte, dass wenn die feiern geht, dass die mit anderen Jungs rummacht oder flirtet oder sonst was. Aber das war eigentlich nur mein Gedanke. Und seitdem ich halt hier bin, ist das für mich kein Problem mehr.
Die Heroes sprechen heute über das Schimpfwort Opfer. Seit Jahren wird es im Jugendslang als Beleidigung gebraucht. Ein Tabubruch, der hervorragend funktioniert.
Ich glaube eher, dass die meisten das von Rap-Liedern heraushören, zum Beispiel dieses Wort Opfer als Beleidigung ist für meiner Meinung nach aus dem Bereich Hip-Hop etabliert. Halt, ich habe das auch zum ersten Mal als Beleidigung da gehört.
Opfer, das sind die Verlierer, sagt Okan, die Loser. Manchmal die Unerwünschten, die auf dem Schulhof gemobbt werden und manchmal die Freunde, die beim Computerspiel nicht schnell genug sind. Okan, Belange und Fadi kennen das gut.
Ich habe das Wort sehr, sehr häufig sogar benutzt, als ich jünger war. Also ein Opfer steht dafür, dass jemand nicht nur irgendwie schwächlicher oder so aussieht, sondern jemand, der vielleicht immer so aussieht, als ob er sich nicht wehren könnte. Jemand, der vielleicht nicht so schön aussieht. Also alle negativen Eigenschaften kann man damit eigentlich ganz gut in Verbindung bringen. Und das dann ein Opfer. Und ja, kannst machen dann, was du willst mit ihm, weil er sowieso ein Opfer ist.
Ehrlich gesagt, ich habe auch keinen Heiligenschein über den Kopf oder so. Ich habe natürlich auch in der Schule das Wort Opfer manchmal einfach so benutzt, ohne wirklich nachzudenken.
Es ist ja so, dass unsere Gesellschaft ja ein bestimmtes Bild von dem Mann oder den Jungen hat und auch diesen in dieses Bild hineinpresst, sozusagen mit diesem Druck. Dass er halt nicht weinen soll, dass er halt keine Emotionen zeigen soll, dass er nicht weichlich sein soll, nicht schwächlich aussehen soll, sondern immer muskulös und so weiter und so fort. Und die Jungs wollen sich halt da hineinquetschen, weil sie halt befürchten, sonst von der Gesellschaft ausgeschlossen zu sein, von ihrer Kultur und von ihren Freunden ausgeschlossen, ausgegrenzt zu sein. Und deswegen bemühen die Jungs sich besonders darum, immer um maskulin zu wirken, immer heroisch zu wirken und so weiter. Und da hineinzupassen halt.
Was mich interessieren würde, wenn ich jemand als Opfer bezeichne, ne? Was passiert mit dem?
Jawad Hanin ist der Gruppentrainer der Heroes.
Ich versuche jetzt das Interview auch als Training. Dann haben wir alle was davon.
Wenn du jetzt als Gruppe eine einzelne Person rauspickst, die negative Eigenschaft draus nimmst, bringt das Zusammenhalt. Und das mögen die Menschen, wenn die etwas gemeinsam haben. Auf der anderen Seite sprichst du dem anderen gewisse Rechte ab, die eigentlich jeder hat, wenn du ihn als Opfer bezeichnest. Du sprichst ihn ab, dass er generell ein normaler Mensch ist, so wie du. Er ist ein Opfer, er ist weniger wie wir, er kann sich sogar nicht selber helfen, so ein Opfer ist er.
Meiner Erfahrung nach, dass wenn man zum Beispiel jemanden degradiert und herabsetzt, ne, das fängt an vielleicht nur mit das Wort Opfer, das könnte sich steigern. Mhm. Und besonders in Gruppendynamik, wenn Freunde zusammen sind, vielleicht wird er dann geschlagen, ne, das könnte sich steigern.
Ich für mich finde es inzwischen nicht mehr gut, dass ich sowas mal früher in den Mund genommen habe, weil wenn man richtig nachdenkt, ist ein Opfer halt jemand Betroffenes.
Na klar, also wenn man in Kontakt ist mit Opfern, also mit Betroffenen, ich will das Wort jetzt nicht, Opfer will ich jetzt nicht sagen, natürlich benutzt man das Wort dann nicht mehr.
Ob sie als Verlierer gebrandmarkt, als Nervensägen geschmäht oder in ein Schema von Hilflosigkeit gepresst werden, Opfer bleiben die Ausgegrenzten. Aber Opfer ist keine Identität, insistiert die Soziologin Barbara Kavemann.
Opfer und Täter zu sein, ist eine situative Definition. Ich bin Täterin in dem Moment, wo ich Gewalt ausübe. Und dann kann ich 2 Stunden später Opfer von Gewalt sein, weil jemand anders mir Gewalt antut. Das heißt, das sind keine Charakteristika von Personen, sondern das sind Beschreibungen dessen, was Personen tun. Und das tun sie nicht 24 Stunden am Tag.
Starre Zuschreibungen aber nehmen die vielschichtigen emotionalen Bedürfnisse von Gewaltopfern nicht ernst. Im Gegenteil, sie reproduzieren die mangelnde Empathie der Täter.
Die Anerkennung, das war Unrecht, das hätte nicht passieren dürfen, das war kein Unfall, sondern Unrecht, das ist das Zentrale, was Gewaltopfer brauchen. Anerkennung, das ist das, worum es gehen muss. Und da fehlt uns fast noch jede Kultur.
Gegen Gewalt. Einmal Opfer, immer Opfer. Ein Feature von Beate Hinrichs. Es sprach Katharina Schmalenberg. Technische Realisation Rike Wiebelitz und Jeanette Wirz-Fabian. Regieassistenz Peter Simon. Regie Matthias Kapuhl. Redaktion Thomas Nachtigall. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks 2017. In der nächsten Woche geht es weiter in unserer Reihe Gegen Gewalt mit einem Feature über die Verarbeitung von traumatischen Erfahrungen. Resilienz, mehr als ein Modewort, lautet die Frage. Download und Manuskript der Sendung finden Sie im Internet unter wdr5.de. Diese Sendung wird heute Abend um 22.30 Uhr wiederholt.
WDR 5.